Das Unternehmen wird entschuldigt. Es ist keine Schande, Goethe nicht gelesen zu haben. Es ist nur schade und man kann es ändern. Manchmal kann es ein Vorteil sein. In meinem Deutschunterricht an einem berühmten humanistischen Gymnasium in München der 70er Jahre wurde in 9 Jahren keine Zeile Goethe gelesen. Gewiss nicht aus Oppositionsgeist gegen einen bedrückenden Kanon, sondern aus Lässigkeit intellektuell anspruchsvoller Lehrer, die Jahr um Jahr anderes reizvoller fanden und an die Goethe-Lücke vermutlich gar nicht dachten. Der Lehrplan war flexibel und entgegen anderslautenden kulturkritischen Gerüchten war eine Faustlektüre damals nicht vorgeschrieben. Zum Goethe-Lesen kam ich trotzdem schon während meiner Schulzeit auf freiwilligen Wegen, durch Theater- und Kinobesuche, während der ersten Italienreise und durch eine andere Lektüre. Auf der ersten Seite von Thomas Manns Roman »Lotte in Weimar« stehen festliche Verse aus dem westöstlichen Divan, die ich als 16-Jähriger nachschlug. Mit dem Divan hatte Goethe mich, ganz ohne die oft quälende Routine eines Unterrichts. Genauer gesagt war es die auch in diesem Büchlein zitierte »Egir«, das feierliche Eröffnungsgedicht, das mich so überwältigte wie zur gleichen Zeit nur die Sinfonien und Klavierkonzerte Beethovens. Wie kann es etwas so Schönes geben? Ohne dieses jugendlich naive, seither immer wieder erneuerte Staunen wäre ich nicht Goethe-Leser geworden und geblieben. Im Zivildienst beim Bayerischen Roten Kreuz las ich während vieler Wartezeiten eine altmodische Ausgabe der dichterischen Werke in 15 Bänden Stück für Stück durch, befeuert und beständig, auch wenn ich auf vielen Seiten das Verstehen auf später verschob. Voraussetzung dieser Entflammung war eine Umgebung, in der solche Klassiker zur Hand waren. Im evangelischen Teil unserer Familie gehörte die Überreichung einer Goethe-Ausgabe traditionell zur Feier der Konfirmation. Vielen heutigen Nichtlesern dürfte es genau anders herumgehen: unattraktiver Unterricht, fehlende andere Gelegenheiten. Faust ist vielerorts Pflicht, aber nicht jede Schülerin trifft er im richtigen Moment, vorsichtig vermutet. Dazu kommt, dass sich das Interesse an Goethe in den letzten Jahren stark auf die Lebensgeschichte, die Umstände einer historischen Figur gerichtet hat. Inzwischen mag bei manchem der Eindruck aufgekommen sein, vor einer Lektüre goethischer Werke müsse die Kenntnisnahme viel hundertseitiger Biografien stehen. Oder diese Biografien setzen sich gleich ganz an die Stelle der Werke, als seien diese vor allem Dokumente eines Lebens. Nun wirkt Goethes Leben schon durch die enorme Dichte der Dokumentation historisch vielleicht ungewöhnlicher, als es das in den damaligen Zeitumständen war. Aus größerem Abstand betrachtet, zeigt Goethes Biografie die Laufbahn eines wohlhabenden Bürgersohns, der mehr als 50 Jahre lang das vergleichsweise ereignisarme Leben eines begünstigten fürstlichen Favoriten führte, eine Rolle, die im späten 18. Jahrhundert nicht ganz selten war. Goethe konnte sie über den Tod seines Gönners hinaus aufrechterhalten, weil sie mit einer amtlichen Stellung verbunden und durch persönlichen Ruhm gesichert war. Sozialgeschichtlich verlief dieses Leben an einem für Deutschland typischen Schnittpunkt von bürgerlicher Gelehrtenkultur und höfischer Gesellschaft. Goethe war mit vielen bedeutenden Wissenschaftlern seiner Zeit vernetzt, zugleich hatte er Umgang mit Monarchen, Ministern und Diplomaten. Sein früher, stetig wachsender Ruhm geriet zu einem unvergleichlichen sozialen Kapital. Heinrich Heine fand dafür das Bild eines sitzenden Jupiters in einem beengten Tempel, der, wenn er sich aus seinem Thron erheben wollte, das Dach über dem Kopf zersprengen müsste. Über diese kleine Welt, Goethes Umfeld, den Weimarer Hof, das Theater, die Universität in Jena, seine Reisen, seine ausgebreiteten Interessen, seine Lektüren und Sammlungen, seine Amouren, seine Familie, seine Lebenstechnik und seine seelischen Bedrängnisse, weiß man unendlich viel. Und all das ist auch ohne sein Werk so reizvoll wie gut belegtes Leben einer vergangenen Epoche immer interessant ist, wenn man sich überhaupt für Geschichte interessiert. Goethe ist zudem Spiegel und Kommentator einer ungewöhnlich aufregenden Epoche der deutschen und europäischen Geschichte, der sogenannten Sattelzeit zwischen Alteuropa und der Industriemoderne. In seine Mitte fällt die Französische Revolution, das wichtigste Ereignis der Neuzeit. Doch steht der Biografismus dem Zugang zum Werk auch im Wege, so sehr er im Einzelfall des Kommentierens dem Verständnis aufhilft. Das Werk selbst aber ist ein Gebirge, dessen schiere Masse und Unüberschaubarkeit abschreckend wirken können. Dieses kleine Buch möchte Leserinnen und Lesern, die Goethes Werke noch nicht oder nur wenig kennen oder deren Lektüre lange zurückliegt und die sich vielleicht auch gar nicht sicher sind, ob sie sehr viel Lebenszeit darauf verwenden wollen, ein paar Dutzend Gelegenheiten zum Einsteigen bieten. Sie finden hier keine mit Zitaten garnierte Kurzbiografie in Episoden, sondern können Goethe in seinem Dichten und Nachdenken und Formulieren unmittelbar kennenlernen. Nach Themen und durchgehenden Motiven geordnet, locker der Chronologie der Werke folgend, alle Gattungen einbeziehend, nur andeutungsweise kommentiert, Gedichte, Dramen, Erzählungen, autobiografische Schriften, Briefe, Abhandlungen und sogar einige der vielen Gesprächsberichte seiner Zeitgenossen, alle Arten goethischer Texte kommen hier vor. Keine Biografie, aber doch zuweilen der Lebensstoff. Vorgeführt wird also, um ein Beispiel zu geben, nicht wie Goethe alterte, sondern was er über das Altern sagte, wie er es erzählerisch als Lebensaufgabe erscheinen ließ und wie er es an sich selbst beschrieb. Nicht Goethes gut erforschte Ehe ist hier Thema, sondern welche Sprache er gebrauchte, wenn er für seine Frau dichtete und welche ganz andere er einer angehimmelten Kaiserin vorbehielt. Goethes Werke werden auf ihre Themen und Probleme, die Fragen und wechselnden Antworten, etwa zu Politik, Religion, Sexualität, Natur und Kunst befragt. Dabei riskiere ich immer wieder Querverbindungen, die auch Konstanten, Variationen und Kontraste zum Gleichen sichtbar werden lassen. In diesen Bezügen stecken dann auch viele Funde, die sogar erfahrenen Goethe-Lesern vielleicht noch nicht vor Augen standen, die mir jedenfalls neu vorkommen. Bei der Arbeit des Zusammensehens ergab sich mir immer wieder eine Konsistenz und innere Bezüglichkeit des goethischen Denkens, nicht in den Resultaten, aber in seinen Fragen, die mich selbst überraschten. Und ans Licht kam dabei, auch mir deutlicher als zuvor, ein radikaler, realistischer, weniger versöhnlicher, vor allem sehr viel unbefangenerer Goethe, als sein höflicher, oft gefälliger Stil es suggeriert. Warum so kurz? Gewiss, weil zögernde oder vielbeschäftigte Leser gewonnen werden sollen. Aber es gibt auch ein fernes Vorbild des Unternehmens, die populäre französische Radioserie »Ein Sommer mit«, »Un été avec«, die jeweils in 40 kurzen, täglich aufeinander folgenden Beiträgen von einer Viertelstunde Dauer einen Klassiker vorstellt. Zum Beispiel Montaigne, Proust oder sogar ein einzelnes Werk wie den Don Quichotte. Einen Sommer lang können sich die Hörerinnen und Hörer von Radio France ins Werk eines der Großen und Schwierigen der Weltliteratur oder der Philosophie in kurzen kommentierten Ausschnitten einführen lassen. Die Autoren sind selbst anerkannte Experten, ihre Sendungen und die aus ihnen entstandenen kleinen Bücher sind populär, aber nicht anbiedernd oder vereinfachend. An so einen Sommer mit Goethe dachten Detlef Felken, mein Freund und Lektor und ich, als wir uns das Projekt an der Bar des Bayerischen Hofs in München ausdachten. Kurz soll das Unternehmen aber auch und vor allem sein, weil Goethe selbst ein Meister der Kürze war. Das mag bei vorsichtig berechnet 30.000 Seiten in den Werkausgaben, die Briefe nicht mitgerechnet, überraschend klingen, auch mit Blick auf manche Verschnurrtheit, ein Zitat von Thomas Mann, vor allem in Goethes Briefen und im Altersstil. Trotzdem, behaupte ich, so schlagend knapp in ihrem Verhältnis von Wortaufwand und Gesagtem, sind sonst nur einige der allergrößten der Weltliteratur. Dante, Ovid oder das erste Buch Mose in der Bibel. Kürze ist Ausgangspunkt und innere Poetik des Unternehmens, darum startet es damit. Kurz heißt hier aber nicht leicht oder einfach. Goethe ist kein schwer zugänglicher Autor, aber doch einer, der sich eigentlich nie bei erster und schneller Lektüre ganz erschließt. Kurz heißt bei ihm vor allem konzentriert, aufs Wesentliche zielend. Resultate eines grenzenlos umsichtigen Intellekts in Form bringend. Klassisch ist knapp. Das ist sein offenbares Geheimnis. Goethe ist darum auch ein Autor fürs Immerwiederlesen, für immer neue Entdeckungen und Erfahrungen mit seinen Texten. Sie sind so reich, dass sie in wechselnden Umständen immer neu sprechen. Und darum ist das mit dem Sommer auch ernst gemeint, man lasse sich Zeit und verschaffe sich Muße. Man lese ohne Druck, ganz in Ruhe, Stück für Stück, am besten in der vorgeschlagenen Abfolge, auch wenn Nebenwege jederzeit möglich sind. Ein paar Themen treten allerdings in Paaren auf, so die Despotie, der Liberalismus, die Freiheit. Cut off the telephone. Nehmen Sie sich am besten jeweils eine halbe Stunde für die einzelnen Kapitel zum Lesen, am besten laut und zum Nachdenken. Betrachten Sie das Büchlein vielleicht als kurzen Lehrgang, als einen von vielen möglichen anderen Essential Goethes, der Sie Schritt für Schritt in seine Art des Denkens und Sprechens hineinführt. Denn natürlich, jederzeit wären andere Gänge durch diese Textlandschaften möglich, sogar lange Sommer mit einzelnen der großen Werke oder auch nur mit den Gedichten, die hier zwangsläufig etwas zu kurz kommen. Es soll Freude machen, erheitern, staunen lassen und vor allem das Entzücken an einer grenzenlos vielfältigen Sprache wecken, die keine Überredung braucht, keinen Klassikerdruck oder Bildungsstress. Goethe war politisch kein Freiheitsapostel, aber er war freisinnig. Ein Autor, bei dessen Lektüre einem Herz und Gedanken weit werden können. Die kleinen Zwischenmusiken, die ans Ende der einzelnen Kapitel gesetzt wurden, entstammen vorwiegend Goethes reicher Spruchdichtung, oft dem Divan, am häufigsten seinen zahmen Xenien, die in seinen letzten Lebensjahrzehnten entstanden. In diesen zuweilen absichtsvoll holpernd gereimten Versen wird Goethe, so hat es Martin Mosebach beschrieben, sein eigener Mephisto, der die Überwindung, die Weisheit und Frömmigkeit der großen gleichzeitigen Werke höhnisch, ungezogen, zynisch und verächtlich begleitet. Man hat Mephisto als den Vertreter des ernüchterten Alltagsverstandes im Faust charakterisiert. So zeigen diese Sprüche einen realistischen, absichtsvoll groben Goethe, einen Materialisten des Daseins, der schlechte Zähne und Geldmangel beklagt, derb und tüchtig. So sein Wort für diese artifiziellen Sprichwörter. Hier und da klingen ihre Reime sogar frankfurterisch. Man kann glauben, die Stimme des Dichters selbst zu hören. Neben dem weniger bekannten, womöglich überraschenden, schimmern hier auch einige der berühmtesten Zeilen Goethes, Verse, deren Glanz kein noch so häufiger Gebrauch stumpf werden lässt. PS: Natürlich ist auch der Satz in der Überschrift dieser Einleitung, das Unternehmen wird entschuldigt, ein Zitat. Mit ihm begann Goethe 1817 seine Hefte zur Morphologie, in denen er verstreute Beiträge zur Naturwissenschaft publizierte. Nehmt nur mein Leben hin, in Bausch und Bogen, wie ich's führe. Andere verschlafen ihren Rausch, meiner steht auf dem Papiere. Kürze. Generationen deutscher Schüler mussten Goethes Ballade Der Schatzgräber auswendig lernen. Die herausgehobene Stellung im Kanon verdankte das Gedicht der schlichten Eingängigkeit seiner Lehre und seinem geringen Umfang. Es ist nur 5 achtzeilige Strophen lang, kurz für ein erzählendes Gedicht. Arm am Beutel, krank am Herzen, schleppt ich meine langen Tage. Armut ist die größte Plage, Reichtum ist das höchste Gut. Und zu enden meine Schmerzen, ging ich einen Schatz zu graben. Meine Seele sollst du haben, schrieb ich hin mit eigenem Blut. Und so zog ich Kreis um Kreise, stellte wunderbare Flammen, Kraut und Knochenwerk zusammen. Die Beschwörung war vollbracht. Und auf die gelernte Weise grub ich nach dem alten Schatze auf dem angezeigten Platze. Schwarz und stürmisch war die Nacht. Und ich sah ein Licht von Weiten, und es kam gleich einem Sterne hinten aus der fernsten Ferne, eben als es 12 schlug. Und da galt kein Vorbereiten. Heller ward's mit einem Male von dem Glanz der vollen Schale, die ein schöner Knabe trug. Holde Augen sah ich blinken unter dichtem Blumenkranze, in des Trankes Himmelsglanze trat er in den Kreis herein. Und er hieß mich freundlich trinken, und ich dacht, es kann der Knabe mit der schönen lichten Gabe wahrlich nicht der Böse sein. Trinke Mut des reinen Lebens, dann verstehst du die Belehrung, kommst mit ängstlicher Beschwörung nicht zurück an diesen Ort. Grabe hier nicht mehr vergebens. Tagesarbeit, abends Gäste, saure Wochen, frohe Feste. Sei dein künftig Zauberwort. Armut ist die größte Plage, Reichtum ist das höchste Gut. Das leuchtet unmittelbar ein. Allerdings wird es vom Gedicht sogleich bezweifelt. Höher stellt es einen Lebensrhythmus von Arbeit und Erholung, der zum immer abrufbaren Motto im bürgerlichen Zitatenschatz wurde. Tagesarbeit, abends Gäste, saure Wochen, frohe Feste. Diese moralische Feier eines gelingenden Alltags und heilsamer Normalität sollte aber nicht von der Kunstfertigkeit des Gedichts ablenken, seiner wahren Meisterschaft. Sie besteht eben in der Kürze der Erzählung. Die Vorgänge sind kaum angedeutet, dabei sind sie schwerwiegend. Ein Teufelspakt scheint auf. Meine Seele sollst du haben, schrieb ich hin mit eigenem Blut. Dann folgen Elemente von Hexerei mit Kraut, Knochenwerk und Beschwörung. Die Uhr schlägt Mitternacht. Doch ebenso rasch naht Rettung aus der Verstrickung, die nicht zufällig an die Magie im Faust erinnert. Ein schöner Knabe, erinnert er nicht an ein klassizistisches Relief, lässt aus einer Schale Wahrheit trinken. Er spendet Mut des reinen Lebens anstelle ängstlicher Beschwörung. Der Zauberspuk ist vertrieben, die helle Welt von Arbeit und Genuss, von Anspannung und Abspannung, von Ein- und Ausatmen ist wiedergewonnen. Schiller lobte, das Gedicht sei so musterhaft schön und rund und vollendet, dass ich recht dabei gefühlt habe, wie auch ein kleines Ganzes, eine einfache Idee, durch die vollkommene Darstellung einem den Genuss des Höchsten geben kann. Die Freude an diesem Kleinod kommt bis heute aus seiner federnden Straffheit, der wundervollen Ökonomie seiner Sprache. Vielleicht trug zu dieser lebendig pulsierenden Deutlichkeit der Umstand bei, dass Goethe im Frühjahr 1797, als das Gedicht entstand, selbst einen Versuch in Schatzgräberei unternommen hatte. Er hatte das Los Nummer 7666 der Hamburger Stadtlotterie gekauft, in der Hoffnung, damit ein Landgut in Schlesien zu gewinnen, den Hauptpreis. Etwas von der Fiebrigkeit der Erwartung, die jeder Lottospieler kennt, pocht auch im Schatzgräber. Kürze, unfehlbar treffsichere Knappheit, das ist eine besondere Fähigkeit Goethes, auf die man vielleicht mehr achten sollte, bis in höchste Höhen seiner Hauptwerke. Nur 8 Zeilen braucht Baucis im 5. Akt des 2. Teils von Faust, ziemlich genau 30 Jahre nach der Ballade vom Schatzgräber, um in Fausts Projekt der Landgewinnung eine neue Welt zu umreißen, die Industrialisierung mit ihren Arbeiterheeren. Aber auch hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Es ist nächtliche Sklavenarbeit, teuflische Schatzgräberei, die Tote fordert und keinen Feierabend kennt. Tags umsonst die Knechte lärmten, Hack und Schaufel, Schlag um Schlag, wo die Flämmchen nächtlich schwärmten, stand ein Damm am nächsten Tag. Menschenopfer mussten bluten, nachts erscholl des Jammers Qual, Meer abflossen Feuergluten, morgens war es ein Kanal. Der alte Faust ist ein Wiedergänger des Schatzgräbers von 1797. Goethe war sich übrigens der besonderen Gabe, mit wenigen Worten immer mehr zu sagen, bewusst. In späten Jahren verknüpfte er sie mit der Tendenz seines Altersstils zum Abstrakten und Generischen, zur Verallgemeinerung. Eine beeindruckende Formulierung dafür fand er in einem Brief an Sulpice Boisseret vom 3. November 1826, wo er sich aus beiläufigem Anlass dafür entschuldigt, schon wieder ins Allgemeine zu gehen. Als ethisch-ästhetischer Mathematiker muss ich in meinen hohen Jahren immer auf die letzten Formeln hindringen, durch welche ganz allein mir die Welt noch fasslich und erträglich wird. Dahinter steht der Wunsch, etwas Kontextunabhängiges, dauerhaft Gültiges zu schaffen und in Natur und Kunst zu finden. Anwendbare Faustformeln. Daher auch Goethes lebenslange Freude an der Spruchdichtung und am Sprichwörtlichen. Das heißt auch, dass man Goethes Werken mit einer vorangehenden Leseanweisung begegnen sollte. Hier ist nichts zufällig. Hier gibt es immer zu denken und Neues zu finden. Man muss das nicht klassisch nennen, man kann es einfach nur brauchbar finden. Getretener Quark wird breit, nicht stark.